Herr Naumann, Sie sind zurzeit Gründungsdirektor und Geschäftsführer der Barenboim Said Akademie. Sie haben aber in Ihrem Leben sehr viel mehr gemacht. Sie waren Journalist, Verleger, Publizist, erster Kulturstaatsminister der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Anfang 2017 vorgelegte Autobiografie trägt den Titel Glück gehabt. Das klingt, als stünden Sie uneingeschränkt zu dem, was in Ihrem Leben so passiert ist.
Ja, das stimmt. Also ich schaue durchaus zurück mit sehr selbstkritischen Augen. Aber ich habe in der Tat, wie alle meiner Generation, also die Kriegs- und Nachkriegskinder, die sind Profiteure des Wirtschaftswunders, des Wiederaufstiegs gewesen. Heute sind Jugendliche im Alter von 20 Jahren nicht in der glücklichen Lage, den Finger zu heben und sofort einen Job zu finden. Das war damals anders.
Zur Zeit, das sei das Attribut, das am besten zu Ihnen passt, habe ich in einem der vielen Artikel gelesen, die über Michael Naumann geschrieben wurden. Er sei einer, bei dessen Autobiografie einem gewisse Schwindelgefühle befallen könnten sogar. Bei welcher der diversen Tätigkeiten, die Sie ausgeübt haben, waren Sie am ehesten bei sich? Also welche dieser Tätigkeiten hat Ihnen am ehesten entsprochen, würden Sie sagen?
Das sind verschiedene Fragen in Wirklichkeit. Bei sich sein erfordert eigentlich eine philosophische, um nicht zu sagen eine anamnestische Antwort. Das will ich Ihnen ersparen. Aber bei mir war ich eigentlich in meiner akademischen Phase. Das heißt, als junger Dissertant, das heißt, als der junge Student, der seine Doktorarbeit schrieb und rasend glücklich dabei war. Alleine lesen, Zehntausende von Seiten, das muss man wirklich sagen. Und dann zu schreiben, ich glaube, das war wahrscheinlich der Moment, wo ich bei mir wirklich war. Aber gleichzeitig gab es einen Unruhemoment in meinem Leben. Ich wollte woanders hin. Also in anderen Worten, ich war mit mir selbst vielleicht nicht zufrieden, aber glücklich war ich schon. Aber es war ein gewisses Element der Unruhe, der existenziellen Unruhe. Das hat mich nie verlassen, dieses Element weiterzuziehen.
Obwohl Sie natürlich nicht die Momente waren, die den größten Teil Ihres Lebens, Ihres beruflichen Lebens ausgemacht haben.
Ja? Das stimmt. Es war anderthalb Jahre Promotion und dann aber doch zwei Jahre Forscherleben in Oxford, in Archiven und in Bibliotheken und an der Schreibmaschine. Da habe ich mich angefüttert mit Wissen und Lektüre und Reflexionen über dies und jenes, vor allem über Geschichte.
Wenn wir jetzt noch mal ein paar Schritte, sehr viele Schritte zurückgehen. Sie haben geschrieben, biografische Zufälle prägen jedermanns Leben. Und bei Ihnen selbst war diese Biografie ja nicht gerade leicht, beziehungsweise sie hat nicht einfach begonnen. Sie sind 1941, während des Zweiten Weltkriegs, also im anhaltinischen Köthen, in einer Stadt geboren, über die Sie selber in Ihrer Autobiografie geschrieben haben. Wäre die Stadt ein Mensch, hätte sie das Aussehen eines Angestellten aus einem Rechnungshof, der sein Leben mit Rechenschiebern vermessen hat.
Ja, es ist keine aufregende Stadt. Früher gab es diese sogenannten Ankerbausteinkästen aus Sandstein für Kinder, in denen man die Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts buchstäblich im kleinen Format, also Vorgänger von Lego eigentlich, nachbauen konnte. Und so sieht diese Stadt auch aus. Sie hat eine relativ lange, uralte Geschichte, nur ist davon nichts mehr zu sehen, außer einem Schloss und einer Erinnerung an den Sachverhalt, dass hier Johann Sebastian Bach die wahrscheinlich glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht hat. Darauf sind heute noch alle Köthner stolz. Mit Recht. Das heißt, wenn ich sage, das Leben ist von Zufall bestimmt, dann wird das jeder einsehen, wenn er sich überlegt, er hat nicht entschieden, kein Mensch hat entschieden, in welche Familie er geboren wird, in welchen Ort und in welche Zeit.
Ihr Vater ist 1942 in Stalingrad gefallen. Was würden Sie sagen, auf welche Weise hat Sie dieser Tod und die Abwesenheit des Vaters geprägt?
Ich habe eigentlich erst bei der Niederschrift meiner Erinnerungen Glück gehabt, darüber nachgedacht. Was war da eigentlich? Also das Foto dieses Mannes, meines Vaters, ein sanftes, heiteres Foto, hing in wechselnden Phasen des Familienlebens an der Wand. Als junger Mensch, als Kind dachte ich, naja, vielleicht kommt er irgendwann wieder. Also ich hatte eine liebevolle Mutter, die vier Kinder hatte. Ich war der Jüngste und ich war was Ähnliches wie ein geliebtes Haustier. Ich war das Trostkind. Insgesamt muss ich sagen, habe ich meinen Vater eigentlich überhaupt nicht vermisst.
Also Sie haben zunächst in Köthen gelebt, auch noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs und sind dann im Alter von 11 Jahren mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester, die Brüder waren schon
irgendwo im Internat. Die Brüder waren schon am Internat im Westen.
Sind Sie in den Westen gegangen wegen problematischer familiärer USA-Kontakte? Also die Mutter ist ins Visier der Stasi geraten.
Das ging relativ einfach, diese Geschichte. Meine Mutter war halb jüdisch. Die Verwandten waren geflohen. Es waren Bankiers aus Köthen und Berlin. Und mit denen war sie im brieflichen Kontakt. Die hatten uns auch nach dem Krieg natürlich mit den berühmten Paketen geholfen. Und sie selber arbeitete in einem Zweig der enteigneten Fabrik, enteignet von meinem Großvater, väterlicherseits. Das war eine Blechscherenfabrik. Da war sie als Angestellte und da gab es, wie in der ganzen DDR in diesen Jahren, speziell 1953, einen Zusammenbruch des ökonomischen Systems, des sozialistisch gewordenen Systems, deswegen auch der Aufstand im Juni 1953. Und sie geriet in den Verdacht, Sabotage betrieben zu haben, was aber insofern gut gemacht werden sollte von der Stasi, indem man sie einfach verhaftet. Damit wären dann auch Rechtsansprüche auf die Fabrik verhaftet worden und die Dinge wären glattgezogen. Aber diesen Plan überhörte der Kunstmaler Propf in Köthen. Abends in einer Kneipe, als sich zwei dieser Beamten verabredeten, um 6.30 Uhr, glaube ich, am nächsten Morgen, da gehen wir die Wolfgangstraße 28 und nehmen die Naumann Hops. Und der hat sein Bier ausgetrunken, dieser Herr Propf, kam nachts vorbei, erzählte das meiner Mutter. Die weckte die beiden Kinder. Wir haben uns angezogen. Ich mit doppelter Unterwäsche, weil irgendwas musste man ja mitnehmen. Ich habe meine Fische gefüttert, die weißen Mäuse laufen lassen in der Wohnung. Und dann sind wir noch in der Nacht von einer bekannten Anwältin mit einem alten Auto, Vorkriegsauto, ich glaube nach Dessau gefahren oder Halle, ich weiß nicht mehr, ich glaube Dessau. Und haben dann am nächsten Morgen den Zug nach Berlin genommen, genauer gesagt nach Ost-Berlin und mit der S-Bahn. Haben wir dann weiter gemacht, wie man das so sagte damals, sind ausgestiegen und waren nun Flüchtlinge. Ohne irgendwas an der Hand. Haben dann in Bunkern und Flüchtlingslagern eine Zeit lang gelebt, auch bei Verwandten, ehe wir ausgeflogen wurden in andere Flüchtlingslager nach Hamburg. Genau. Das war gewissermaßen das offizielle Ende meiner Kindheit. Ich fand das toll. Abenteuer, keine Schule. Das war aber das Schicksal von buchstäblich 2 Millionen Deutschen, die die DDR verlassen haben. Das wird immer vergessen. Da ist die Elite geflohen. Die ist aber nicht geflohen, weil der Westen so doll war. Der war nämlich auch nicht toll, sondern es war eigentlich auch noch eine Ruinenlandschaft. Sondern ganz einfach, weil die Vorstellung, das Leben als Staatsangestellter zu verbringen, eine Fülle von Menschen nicht zufriedenstellte. Und das war ein Aderlass, der dann praktisch mit der Mauer 1961 beendet wurde.
Also Sie haben das jetzt zweimal gesagt, dass das eine schöne Zeit für Sie gewesen wäre. Das heißt, als Kind an diese Flüchtlingszeit, an die anderen Flüchtlinge, an diese Flüchtlingslager da in Wentorf bei Hamburg. Sie haben keine negativen Erinnerungen.
Naja, also eigentlich deswegen vor allem nicht, weil ich Scharlach bekam. Es ging eine Epidemie rum. Ich bin im Krankenhaus gelandet in Eppendorf und wurde durch Penicillin buchstäblich gerettet. Scharlach war damals noch eine lebensgefährliche Krankheit. Was ich in Erinnerung habe, waren die schmerzhaften Penicillinspritzen, riesige Spritzen mit einer milchigen Flüssigkeit. Das sehe ich noch vor mir, aber eben auch, dass wirklich sehr beengte Leben in diesen Kasernen, ich glaube sogar dreistöckige Betten in den Kasernenstuben. Also diese Kasernen waren buchstäblich überfüllt und es kam dann während des Wahlkampfes, wie mir erzählt wurde, Konrad Adenauer vorbei, 53, und rief den tausenden Flüchtlingen zu, in wenigen Monaten werden sie wieder in ihrer Heimat sein. Dann haben die Leute ihn alle gewählt.
Würden Sie denn sagen, dass diese Erfahrung, die Sie ja dennoch eben persönlich gemacht haben im Alter von 11 Jahren, dass die auch Ihren Blick, Ihre Perspektive auf die gegenwärtige Situation, auf die Situation seit 2015 Angela Merkels Flüchtlingspolitik in irgendeiner Weise geprägt hat, dass Sie das mit anderen Augen betrachten als andere, die eben nicht selber Flüchtling gewesen sind?
Ja, ganz bestimmt. Also erstens habe ich mich als eingetragener Sozialdemokrat dabei erwischt, Angela Merkel einen Brief zu schreiben, in der ich ihr für ihre Entscheidung im August 2015 von Herzen danke. Zweitens, 60% aller Deutschen fanden das auch noch ein Jahr später die richtige Entscheidung. Und die 15% AfDler, die in Sachsen sich aus wirklich fremdenfeindlichen Gründen gegen die CDU ausgesprochen haben, die hatten noch nie einen Ausländer in ihrer DDR-Zeit gesehen. Also in anderen Worten, es stimmt die alte Regel, sowohl der Antisemitismus wie die Fremdenfeindlichkeit gedeihen ganz besonders gut, wenn es keine Juden gibt und auch keine Fremden im Lebensumkreis dieser ideologisch verhärmten Wähler, Zeitgenossen. Kurz und gut, ja, es stimmt, Deutschland ist ein Land der Flüchtlinge gewesen. Nach 1945 sind insgesamt 13 Millionen Deutsche aus Ostdeutschland, im wahren Sinne Ostdeutschland, hierher eingewandert. In Wirklichkeit ist das eine der ganz großen Leistungen, übrigens auch eine der Leistungen, die das Land vorwärts gebracht haben. Erstens, diese Flüchtlinge zu akzeptieren, zu integrieren, das war nicht einfach. Aber es kam mit diesen Menschen auch ein enormer Aufstiegswille. Die hatten alles verloren. Die wollten ihr ursprüngliches Leben wieder aufbauen. Und ich glaube, zumindest ein Teil dieser Mentalität ist bei den Flüchtlingen, zumal aus Syrien, vorhanden. Also wir haben ein syrisches Ehepaar 4 Monate lang aufgenommen. Der Aufstiegswille ist brennend, so wie seinerzeit auch. Nur, dass wir ein völlig verrücktes Asylrechtsproblem haben, ist, die dürfen nicht arbeiten. Also das muss geändert werden. Und Ähnliches ist natürlich damals in den 50er Jahren, nur mit dem Unterschied, dass sie eben alle arbeiten durften und wollten, und es gab auch Arbeit, davon abgesehen, ist damals eben auch geschehen. Und das hat ein vielleicht auch unbewusster ein Teil der sogenannten Willkommenskultur in Deutschland geprägt. Alle, die sich darüber lustig machen, denen empfehle ich ganz einfach nur, ehe sie lange herumschwadronieren und die großen Probleme an die Wand malen, nehmt doch einfach mal für ein paar Monate jemanden auf aus dieser Gegend und seht, wie das in Wirklichkeit in deren Leben aussieht. Zumal der Christlichen Union, und hier betone ich christlich, in Bayern empfehle ich, die Nächstenliebe, die ihnen das Neue Testament vorschreibt, als eigentliches Parteiprogramm ernst zu nehmen. Viele tun es ja auch, das ist das Gute. Nur Herr Seehofer und die Hetzer der AfD sind offensichtlich weit entfernt von so einer urchristlichen Haltung, die ich Ihnen sehr empfehle, und das tue ich als in der Wolle gefärbter Atheist.
Ich meine, es ist ein gravierendes Problem der deutschen Politik, aber es ist natürlich auch, seitdem wir ganz intensiv mit diesem Problem konfrontiert sind, das war ja vorher auch schon da, aber seitdem es jetzt so relevant geworden ist, ist es ja auch ein Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik.
Naja, also den Polen und den Ungarn, zumal den Ungarn, kann ich nur zurufen, sie bringen Schande über ihr Volk, diese Politiker. Die normalen Polen und die normalen Ungarn sind hundertprozentig in der Mehrheit nicht der Meinung ihrer Verführer, die an der Spitze der Regierung sitzen. Herr Orban ist für mich ein aus der Zeit und aus der Modernität gefallener Altnationalist, der völlig vergessen hat, was 1956 passiert ist. 1956 haben die Ungarn sich gegen die sowjetische Besatzung erhoben. Es gab viele, viele Tote. Es sind schätzungsweise 1 Million Ungarn geflohen. 500.000 fast nach Deutschland. Die sind hier alle aufgenommen worden. Auch in meiner Flüchtlingsfamilie, das heißt meine Mutter, 4 Kinder, eine Wohnung mit 52 Quadratmetern, 4 Kindern und ein ungarischer Handballspieler. Diese Ungarn sind in Deutschland herzlich willkommen gewesen. Was denkt sich Herr Orban mit seiner Haltung? Die Antwort lautet nichts. Er bringt Schande über sein Volk.
Ganz schlimm ist es in Osteuropa, aber auch wenn man gen Westen schaut, in das Land, in dem Sie als junger Mensch ein Jahr verbracht haben, nämlich als Austauschschüler mit American Field Service, die USA, auch dort haben wir zurzeit einen Präsidenten, für den, wenn man liest und hört, was der tagtäglich verbreitet, sich eigentlich nur jeder Amerikaner schämen kann.
Also ich würde sagen, er schadet dem Ansehen Amerikas in aller Welt, leider. Er hat die Wahl nach demokratischen Maßstäben verloren. Hillary Clinton hatte 3 Millionen Stimmen mehr. Aber das verrückte amerikanische Wahlsystem hat dafür gesorgt, dass dieses dazwischen geschaltete sogenannte Electoral College die Präsidentschaft diesem Mann zuschob, der in Wirklichkeit, wenn wir das nach demokratischen Maßstäben, die wir hier kennen und die uns die Amerikaner, um das mal nebenbei zu sagen, nahegebracht haben nach dem Krieg, haben ihn vielleicht 20% der Wahlberechtigten gewählt. Die 80% der Amerikaner sind diejenigen, die wir kennen und schätzen, ich jedenfalls, und die in Wirklichkeit nun die Opfer dieses Wahlverhaltens, der sogenannten Base, der Tumpenwähler, die diesen Mann gewählt haben, weil er ihnen das Blaue vom Himmel versprochen hat, nicht ahnend, dass die Kohleindustrie nicht wieder so zurückkehren wird, wie sie das im Anfang des 20. Jahrhunderts war, der ihnen Jobs versprochen hat, die er natürlich nicht schafft, sondern im Gegenteil, der in wenigen Worten das Land wirklich an den Abgrund eines Krieges mit Nordkorea geführt hat, durch seine dämliche Twitterei. Also kurzum, der Mann ist geistig ein Grenzfall. Das sagen nun inzwischen auch republikanische Senatoren.
Dennoch habe ich rausgehört, dass Sie eher Optimist sind und der Meinung, dass Trump in den USA eine vorübergehende Erscheinung sein wird.
Ja, hundertprozentig. Also er hat die Wahl nicht gewonnen, sondern Hillary Clinton hat sie verloren. Und die Fehler, die sie gemacht haben, die sind nun Gegenstand ihres eigenen Buches What Happened, aber auch einer fantastischen Reportage von zwei jungen Journalisten. Shattered heißt dieses Buch, aus dem hervorgeht, dass sich Hillary Clinton viel zu sehr verlassen haben auf Wahlkampfanalysen, auf Statistiken, auf Intellektuelle, die ihnen zuarbeiten und ihnen sagen, was sie sagen sollen, wohin sie gehen sollen oder wohin sie nicht gehen sollen, die im Grunde genommen die eigentlichen Politiker, die doch irgendwelche Ideale mal hatten, ehe sie in die Politik gegangen sind, instrumentieren, um ihre eigenen Vorstellungen und ihre eigenen Machtsehnsüchte als zukünftiger Mitarbeiter eines Präsidenten oder eines Abgeordneten im Sinn haben und den Politiker oder die Politikerin nicht das sein lassen, was die eigentlich sind. Das heißt, verloren geht Authentizität durch diese unendlich vielen Wahlkampfhilfen. Und das war auch das Problem von Hillary Clinton. Sie war am Ende wirklich nur noch ein Abbild der Ratschläge, die ihr erteilt wurden. Und wie Johannes Rauer mal richtig zu sagen pflegte, Ratschläge sind oft genug auch Schläge. Trump hingegen ist als derjenige gewählt worden, der er immer war. Der war authentisch. Er war buchstäblich dieser populistische, narzisstische, auftrumpfende, anti-intellektuelle, der er schon während seiner Talkshows war.
Aber worauf gründet dann Ihr Optimismus?
Das ist eine gute Frage, aber der gründet eigentlich darauf, dass ich weiter im Kontakt mit vielen amerikanischen Freunden bin, amerikanische Zeitschriften lese, mich auch sehr vergnüge mit den Comedy-Shows auf YouTube und sehe, da gibt es eine Grundströmung in dem Land, die ist so radikal kritisch und spricht in einer Art und Weise über Trump, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Dass in Amerika aufgrund der Meinungsfreiheit, die dort heiliger ist noch als der Papst, ist das möglich. Und ich glaube ganz einfach, dass da genügend demokratisch-republikanische Grundstimmung in dem Lande vorherrscht, die einen Durchmarsch des Populismus à la Trump verhindert.
Also Michael Naumann, der im zarten Alter von 18 Jahren in Mexiko, Missouri war, ist bis heute ein Transatlantiker geblieben.
Ja.
Herr Naumann, wir könnten jetzt sicherlich noch lange über Amerika sprechen, aber ich möchte jetzt nochmal zu Ihnen zurückkommen. Wie ist Michael Naumann eigentlich zum Journalismus gekommen?
Zufällig war es nicht. Ich wollte immer Journalist werden.
Immer heißt auch schon als Junge?
Ja, als etwa 14, 15-Jähriger, spätestens als ich 17 war. Denn mit 17 Jahren gab es einen Job bei der Deutschen Welle als Postbote. Also bin ich zur Deutschen Welle gegangen und habe mich als Hausbote angeboten während der Schulferien, um Geld zu verdienen. Und das war aber sehr, sehr langweilig, denn es gab so gar nicht viel auszutragen. Also bin ich in die Personalabteilung gegangen und habe gesagt, ich kann Schreibmaschine schreiben. Und zwar mit allen Fingern, 12, mit allen 10 Fingern. 12 Fingern,
mit 12, ich nein, kann mit
13,
12.
Mit 13. Das, ich kann also wirklich flott Schreibmaschine schreiben, schneller als die meisten Sekretärinnen, die ich kennengelernt habe. Und ich würde also gerne was anderes machen. Und da wurde mir angeboten, in der Afrika-Abteilung der Deutschen Welle einfach zu praktizieren. Und das war mein Anfang im Journalismus. Ich habe dann Artikel geschrieben, Musiksendungen moderiert. Also da habe ich gemerkt, mir macht das Spaß und dann wollte ich eigentlich immer nur Journalist werden.
Und dann haben Sie 1969 beim Münchner Merkur.
Ich habe bei Münchner Merkur praktiziert, volontiert genauer gesagt, für einen Hungerlohn. Ich wollte eigentlich zur Süddeutschen, die haben mich aber nicht genommen. Stattdessen habe ich dann verschiedene Umwege gemacht und landete dann aber direkt im Olymp, nämlich in der Zeit. Für mich war die Zeit immer der Olymp.
Sie haben geschrieben, Ihr journalistisches Vorbild sei Theo Sommer von der Zeit gewesen. Warum?
Ja, der ist der einzige Chefredakteur, den ich kenne, den man auf den Arm nehmen konnte, der über sich selbst lachen konnte, der gleichzeitig von einer enormen Toleranz war gegenüber den Kollegen im eigenen Haus, dem es trotzdem gelungen ist, auch gegen den Willen des immer konservativer werdenden Besitzers Gerd Bucerius eine liberale Zeitung zu führen, in der auch gegensätzliche Meinungen Platz hatten. Und darüber hinaus war Theo Sommer ein geradliniger Zeitgenosse. Also den erwischte man nicht bei Machtspielen. Man konnte sich einfach verlassen auf sein Wort.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Publizisten, Verleger, Journalisten und Gründungsdirektor der Barenboim-Said-Akademie, Michael Naumann. Herr Naumann, wie ist der aus dem Osten Deutschlands stammende Michael Naumann zur Sozialdemokratie gekommen?
Ich glaube, da kann ich richtige Urerlebnisse nennen. Das erste Erlebnis, das mir klar machte, dass es zwei unterschiedliche Gesellschaften in Deutschland gibt, die Habenichts und die Wohlhabenden. Aus irgendeinem Grund bin ich einmal aus der Flüchtlingssiedlung, Stegerwaldsiedlung im rechtsrheinischen Köln, nach links, auf den linksrheinischen Eliteviertel, könnte man sagen, das Nobelviertel hieß es immer, Köln-Lindenthal gekommen. Und da sah ich plötzlich lauter fantastische Villen, riesige Villen hinter schmiedeeisernen Toren oder Hecken mit Parks und Gärten. Und dann dachte ich mir, das ist komisch. Wir sind ja also auch Kölner und ich wohne da in dieser kleinen Wohnung mit 52 Quadratmetern. Da habe ich gemerkt, ich war ganz jung, 10 Jahre oder so, dass es gibt im Sonne und solche Leute. Ist das denn eigentlich gerecht? Richtig, verschärft hat sich dieses Gefühl dann natürlich in der Schule, als ich gemerkt habe, dass in diesem Gymnasium Kinder, die nicht aus akademischen Vierteln stammten, nämlich aus meinem Flüchtlingsviertel kamen, dass denen von den Lehrern zum Teil übel mitgespielt wurde. Ich werde eines nicht vergessen, dass der Rektor dieser Schule, einen Freund von mir, Rainer Zeitler hieß er, an beiden Ohren schmerzhaft vom Rasen, vom frisch gesäten Rasen, der mitten im Schulhof lag, idiotischerweise zog, mit den Worten, geh zurück in die Gosse, wo du hergekommen bist. Da, glaube ich, bin ich zum Sozialdemokraten geworden. Eingetreten bin ich erst, nachdem ich nicht mehr Journalist war, weil ich schon der Meinung war, als Journalist sollte man das eigentlich nicht wahrnehmen, diese Mitgliedschaft.
Sind Sie noch heute überzeugter Sozialdemokrat?
Ja. Wissen Sie, ich werde demnächst 76 und diese Leute, die heute 76 sind, die sind natürlich gerne bereit, kostenlose Ratschläge zu geben, wie man Wahlkämpfe führt. Das lasse ich aber lieber.
Schade, ich hätte Sie jetzt nämlich als nächstes gerne gefragt, was Martin Schulz denn falsch gemacht hat.
Also in der Sprache von Nordrhein-Westfalen, der hat sich geweigert, Butter bei die Fische zu tun. Der hätte seinen Enthusiasmus, der echt ist, auch seine Authentizität, die echt ist, unterfüttern sollen. Mit Fakten, was denn eigentlich in Deutschland nicht stimmt. Und dann hätte er darüber sprechen können, wie man Kinderarmut beseitigt, wie man das wirklich marode Schulsystem in ganz Deutschland trotz des Föderalismus auch auf Bundesebene bekämpfen kann, wie man ganz einfach das wirklich höchst komplizierte Gesundheitssystem in Deutschland renovieren kann. Also in wenigen Worten, er hätte lauter konkrete Sachen vortragen können. Das wollte er aber nicht, weil er wiederum beraten wurde von irgendwelchen Schlaumeiern aus den politischen Apparaten, also aus dem Willy-Brandt-Haus, aus demoskopischen Kreisen, nach dem Motto, wir verkaufen dich als Marke. Das ist eine furchtbare Unterschätzung der Wähler gewesen. Eine kurze Lektüre der nikomachischen Ethik von Aristoteles, in der es um Politik geht und ethisches Verhalten. Der wäre auf den Satz gestoßen, es geht immer um Hekasta, das heißt das Konkrete. Er ist nicht konkret geworden, weil ihm das eingeflüstert worden ist. Er ist ja ein Profi, er hätte das ohne Schwierigkeiten vortragen können, was er jetzt verspätet tut.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind erst eingetreten in die SPD, als Sie nicht mehr Journalist waren. Und Ihre Zeit als Journalist endete ja dann auch erstmal vorerst zumindest 1985, ja. Als Sie zum Rowohlt Verlag gegangen sind. Wieder einmal rief sie jemand an. Das passierte ja echt häufig in ihrem Leben.
Ja,
viele der Kapitel in ihrer Autobiografie beginnen damit und dann hat mich der angerufen und der angerufen.
Aber es stimmt.
Also, ja, ich glaube es.
Ich bin froh, dass es Telefon gab.
Also wieder rief sie jemand an und fragte, ob sie Verlagsleiter bei Rowohlt werden wollten. Und Rudolf Augstein, bei dem sie zu der Zeit noch unter Vertrag waren, als Leiter des Auslandsressorts beim Spiegel, der hat wohl gesagt zu Ihnen, was wollen Sie denn bei dieser toten Tante?
Ja.
Was wollten Sie bei dieser toten Tante?
Also bei allem Respekt vor Augstein, der kannte die Umsatzzahlen nicht. Und wieso er überhaupt auf diesen Begriff gekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, aus rein alliterativen Gründen. Ich war natürlich aufgewachsen mit den Rororo-Bänden und liebte diese Taschenbücher sehr. Das war das eine. Ich war gewissermaßen mit dem Programm sozialisiert worden, literarisch. Und zweitens ist es natürlich was Fantastisches, einen der größten deutschen Verlage leiten zu dürfen, ohne jegliche Erfahrung im Buchgeschäft. Das war sehr mutig von dem Besitzer, Dieter von Holzbrinck, mich da zu nehmen. Ich war empfohlen worden von einem ehemaligen Kollegen der Zeit. Jedenfalls bin ich gesprungen und bin dann im Diensten dieser Verlagsgruppe 13 Jahre geblieben, davon 10 Jahre in Hamburg und nochmal 3 Jahre in Amerika. Es ist nicht so, dass ich alle 2 Jahre meinen Job gewechselt hätte.
Stimmt, also da sind Sie wirklich lange geblieben. Ja. Dabei fing es ja gar nicht so einfach an.
Die Lektoren wollten mich nicht. Das war eine bittere Erfahrung, denn sie organisierten wirklich eine bundesweite Kampagne und hielten mich aus Gründen, die ich niemals nachvollziehen konnte, für einen Anhänger von Ronald Reagan. Dabei hatte ich in dem Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Amerika liegt in Kalifornien, mit einer langen Studie über die reaktionäre Herkunft von Ronald Reagan. Also für mich war das eine verblüffende Erfahrung. Man wollte mir da buchstäblich meine Biografie klauen. Dieser Aufruhr dauerte nur ein paar Monate und dann merkten alle Beteiligten, ich bin doch nicht der Vertreter eines kapitalistischen Großkonzerns im Auftrage, die Ausbeutungskurve nach oben zu treiben. Stattdessen haben wir gemeinsam, muss ich sagen, in 10 Jahren den Umsatz verdoppelt und insgesamt in diesen 10 Jahren 7 Nobelpreisträger versammelt. Wobei der
7 sogar, ich dachte 5.
Ja, ja, es sind ja noch ein paar nach meinem Ausscheiden dazugekommen. Ah, aber ja. Angeschafft okay. Hatte ich sie jetzt zuletzt Ishiguro. Bedauerlicherweise haben meine Nachfolger aber diesen Autor nicht weitergepflegt. Das ist immer dasselbe, wenn ein Verleger geht, hat der Nachfolger andere Vorstellungen und vor allem kennt er die Bücher nicht und pflegt den Autor nicht, weil er den ganz einfach seinerzeit gar nicht angeschafft hat. Und dann werden diese Autoren irgendwann mal makuliert, das heißt, die Bücher werden nicht nachgedruckt und der Autor zieht weiter und plötzlich kriegt er mit der üblichen Verspätung des Stockholmer Nobelpreiskomitees kriegt er den Nobelpreis, was in Deutschland immer den Verkauf von schätzungsweise seinerzeit 150.000 Bücher implizierte. Das ist nun an dem Verlag vorbeigegangen.
Und wenn Sie jetzt mal vergleichen, rückblicken, die Zeit als Verleger gegenüber der Zeit als Journalist, was waren die Vorzüge des Verlegerdaseins oder kann man das überhaupt so sagen?
Naja, Sie sind als Verleger natürlich in der glücklichen Situation, Autoren kennenzulernen, bedeutende Autoren. Große Autoren, also ob das Toni Morrison ist oder Imre Kertész oder Hertha Müller, das sind einfach außergewöhnliche Menschen. Was man da erlebt mit den Autoren, ist einfach unvergleichlich anders als der Umgang als Journalist mit hochmögenden Politikern oder straffälligen Mördern oder lustigen Polizeikommissaren. Das sind alles Erlebnisse, die ich gemacht habe, die aber unvergleichlich sind gegenüber diesen erhebenden Begegnungen mit Schriftstellern.
Als Sie dann den Rowohlt Verlag verlassen haben, letztlich 1998 ja erst, weil ja. Sie waren ja dann nach der Zeit bei Rowohlt in Deutschland, wie Sie gesagt hatten, noch in New York gewesen und haben da diesen Verlag Metropolitan Books aufgebaut, dann hatten Sie wieder mit hochmögenden Politikern zu tun, wie Sie eben gerade das genannt haben, weil da hat Sie ja dann wieder jemand angerufen und gefragt, ob Sie Deutschlands erster Kulturstaatsminister werden wollten. Was war denn das für ein Gefühl?
Überraschend, denn ich kannte Gerhard Schröder als Gegner vor Gericht. Ich hatte einen Lektor aus guten Gründen, die ich jetzt gar nicht mehr aufhören möchte, gekündigt. Der nahm sich einen Anwalt. Das war der Oppositionsführer der SPD in Hannover, Gerhard Schröder. Und so trafen wir uns zum ersten Mal überhaupt vor Gericht. Und ich als Arbeitgeber und er als Repräsentant des gekündigten Arbeitnehmers. Also um es abzukürzen, es endet in einem Vergleich und wir haben uns auch vor Gericht gefetzt. Ich war Geschäftsführer und durfte auch plädieren und habe ihm zugerufen, sehr geehrter Herr Anwalt, ich weiß nicht, was Sie hier machen. Ihre Aufgabe ist es eigentlich als Oppositionsführer, die Regierung Albrecht zu stürzen, statt hier einer verlorenen Angelegenheit nachzulaufen. Darauf musste er sehr lachen, was sein Mandant nicht gut fand. Und wir einigten uns dann schließlich in einem Vergleich. Und dann kam dieser Anruf, wirklich aus heiterem Himmel. Auf die Idee gebracht hatte ihn eine sogenannte Findungskommission an der Spitze Jürgen Flimm, der Theaterregisseur des Thalia in Hamburg, den ich wiederum aus Kinderjahren in Köln kannte. Zumindest waren wir im selben Fußballverein in Preußen-Delbrück als Kinder. Den Verein gibt es nicht mehr, aber die Erinnerungen sind noch da.
Und so ging es los und Sie waren überrascht. Und was waren aus Ihrer Perspektive die wesentlichen Errungenschaften ihrer Zeit als Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder. So lang war diese Zeit ja gar nicht.
2 Jahre lang.
Aha, genau, von 99, Anfang 99.
Bis 2000.
Ne? Genau. Mhm.
Also die wesentlichen sogenannten Errungenschaften sind relativ schnell aufgezählt. Erstens, das Schönste war der Einkauf der Heinz-Berggruen-Sammlung, also ein Museum mit den klassischen Modernen für 252 Millionen. Erstens. Zweitens, ganz wichtig, die Beschleunigung des Ausbaus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das habe ich damals noch nicht verstanden, dass Politiker eigentlich solche Zahlen, die ich Ihnen jetzt gerade nenne, als große politische Leistungen vortragen dürfen. Ich habe das einfach mehr oder weniger stillschweigend verbucht, dass Schröder die Beschleunigung des Ausbaus der Museumsinsel, des Zentrums, eigentlich des Kulturmuseumszentrums der Republik in Berlin, mit einer Summe von 1,3 Milliarden Mark beschleunigte. Das sollte nämlich 30 Jahre lang hinter einem Bauzaun verschwinden. Man glaubt es nicht. Also das schien mir sinnlos zu sein. Der Kampf um die Buchpreisbindung, den habe ich gewonnen gegen die Europäische Kommission. Die wollte die abschaffen. Das wäre das Ende gewesen. Viele legislative Kleinigkeiten, die normal im Alltag untergehen und auch schon längst vergessen sind. Also in wenigen Worten, das waren so einige der Erlebnisse, aber es sind viele andere Sachen sind übrig geblieben, auf die ich auch durchaus stolz bin. Die Geschichte ringsum, das Holocaust-Mahnmal möchte ich nicht weiter ausbreiten, ich war dagegen. Dann haben wir uns aber geeinigt auf einen Kompromiss. Ich habe nämlich durchgesetzt, dass da dieser Ort der Information, dieses sehr schöne, abstrakte Stehlenfeld, das für mich eben einfach nur etwas Schönes war und sonst nichts, erklärt. Und heute ist es zweifellos der Teil dieses Mahnmals, der vom Publikum am stärksten angenommen wird. Sie müssen da anstehen. Das sind jährlich 500.000 Menschen gehen dahin.
Aber das war ja eine intensive Kontroverse.
Zog sich aber über viele Jahre hin.
Ja, ja, aber die auch dann noch in ihre Zeit fiel und wo sie eigentlich ursprünglich ganz klar sich positioniert hatten und gesagt hatten, sie seien gegen das Mahnmal, weil sie glaubten, dass es keinen architektonischen Gestus gäbe, der den Abgrund der Tat, das Leiden und den millionenfachen jämmerlichen Tod der ermordeten Juden repräsentieren
könnte. Ja, es ist einfach zu schön. Ich meine, man geht dahin und sieht diese Stelenfelder und wer weiß, wofür sie stehen, der kann in der Tat zutiefst beeindruckt sein. Wer das aber nicht weiß, der macht dann genau das, was im Augenblick da passiert. Springt auf den Stelen herum, knutscht, benutzt das gewissermaßen als Spielfläche. Das ist leider der Fall.
Aber so wie es jetzt ist, würden Sie sagen, das ist die beste Lösung, die erreicht werden konnte. Also
diese Debatte selber, die jetzt nochmal aufzumachen, möchte ich mir selber schon ersparen. Was ich jedenfalls auch gemacht habe, ist, ich habe die Zuwendungen für die wirklich schändlich vernachlässigten Gedenkstätten Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Sachsenhausen verdoppelt. Das sind so lauter Kleinigkeiten gewesen, die während dieser Debatte deutlich wurden.
Seit Dezember 2013 ist jetzt Ihre Nachfolgerin, noch ein Nach fehlt, glaube ich,
Monika Sie schön,
Kittas, im Amt der Kulturstaatssekretärin. Vor kurzem gab es einen Artikel in der Zeit über die Amtszeit von Monika Grütters. Und Thomas E. Schmidt war ziemlich kritisch. Er hat zum einen kritisiert, dass Frau Grütters die Chance nicht ergriffen habe, im Windschatten der Kanzlerin eine europäische Kulturpolitik mit ins Leben zu rufen. Und man hat sich gefragt, ob die Bundeskulturpolitik überhaupt noch ein Zentrum habe angesichts von Abgeordneten, die sich imageträchtige Kulturprojekte im Wahlkreis direkt aus dem Bundeshaushalt finanzieren ließen. Er hat da sogar von einem Förderwirrwarr gesprochen. Können Sie diese Kritik auch nur ansatzweise teilen?
Ich finde, dass Monika Grütters die richtige Sprache gefunden hat für dieses Amt. Das kann man doch zumindest sagen, ohne ihren Vorgänger, der andere Meriten hatte, dabei zu kritisieren.
Aber dann wollen wir vielleicht noch über einige Dinge in der Sache reden. Zum Beispiel Stichwort Kulturgutschutzgesetz. Da hat es ja jetzt eine Entscheidung gegeben nach auch einer sehr heftig geführten Debatte. Also dieses Gesetz, die Novellierung dieses Gesetzes ist verabschiedet worden.
Und zwar einstimmig, soweit ich das richtig sehe.
Ja, dennoch gab es natürlich heftige Proteste von Seiten der Sammler und auch von Seiten der Künstler.
Einiger,
Würden Sie dennoch sagen, das Gesetz in der Form, wie es jetzt verabschiedet wurde, wird der Sache gerecht?
Ach, wissen Sie, das Gesetz hat über 120 Seiten, glaube ich, und ist wahnsinnig kompliziert und behebt das Grundproblem dieses Gesetzes, das immerhin seit 1919 existiert, in mehreren unterschiedlichen Varianten, novelliert, zweimal während der Weimarer Republik und dann auch nochmal nach dem Krieg, 1955. Es hatte Anfang seiner Existenz einen nationalistischen Charakter. Das hat sich dann abgeschwächt, aber ich will das einfach zusammenfassen. Das Gesetz hat einen fast unaufhebbaren Fehler. Es definiert nämlich nicht, was das nationale, schützenswerte, kulturelle Erbe eigentlich ist. Das wird Gremien überlassen. Und die müssen dann sagen, ja, dieses Blatt gehört zum kulturellen Erbe. Oder jenes Buch. Oder diese Inkunable. Oder die fünfte Variante der Nibelungensage. Oder fünf Blätter von Käthe Kollwitz. Ihre Hörer werden nicht wissen, dass ich hier auf lauter konkrete Beispiele anspiele, die völlig sinnlos plötzlich zu Kulturschutzgütern ernannt worden sind von einem Gremium in irgendeinem der Bundesländer. Wer kommt eigentlich in diese Gremien? Warum sind da keine Künstler drin? Doch interessant. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gab eine Landkarte Amerikas, die sogenannte Waldseemüller-Karte. Waldseemüller war ein Kartograf in der Nachfolge von Merian, auf der der amerikanische Kontinent in Umrissen gezeichnet ist. Und da steht auch drauf Amerika. Das erste Mal, dass das Wort Amerika für diese Kontinentmasse benutzt worden ist. Herr Waldseemüller tat das in Anspielung auf Amerigo Vespucci und sagte, aber jetzt nehmen wir doch mal einen Frauennamen und machte daraus Amerika. Er hat es erfunden. Die amerikanische Nationalbibliothek, Library of Congress, fand, dass das die Taufkarte Amerikas sei, der Taufschein, und wollte sie dem privaten Besitzer, ein Schlossherr in Südwestdeutschland, für 12 Millionen Dollar abkaufen. Die Karte, die seit 1912, glaube ich, bekannt ist, x-mal fotografiert ist und ansonsten keineswegs fachgerecht zusammengefaltet in einer Privatbibliothek stand, sollte nun plötzlich zum nationalen Kulturschutzerbe erklärt werden. Wieso eigentlich? Sie wäre dann wieder in der Bibliothek verschwunden. Sie durfte nicht exportiert werden. Der Mann hätte sein Schloss nicht mit neuen Dachziegeln besetzen können. Vielleicht wäre es dann irgendwann mal verrottet, verbrannt, weg wäre sie. Aber keiner hat diese Karte jemals öffentlich gesehen. Außer den Forschern, die sie längst erforscht haben, fotografiert haben. So, das schien mir völlig absurd. Also ließ ich mir die Gutachten kommen. Die sagten, das dürfe nicht exportiert werden. Und dann fand ich das Gutachten eines Professors, der sagte, was? Der Taufschein Amerikas? Das ist ja wohl unsinnig, das Land gehörte den Amerikanern. Und vor diesem Schwachsinn habe ich dann wirklich nicht kapituliert und war sehr erbost, das Recht, das Bundesrecht wahrgenommen, diesen Export zu genehmigen. Also wurde es genehmigt, der Mann bekam seine 12 Millionen Dollar. Die Karte liegt jetzt in Washington in einem Glaskasten. Übergeben wurde sie dann von dem Nachfolger Gerd Schröders von Angela Merkel in einer Zeremonie. Alle sind glücklich, die Karte kann angesehen werden. Das sind so die, ich muss wirklich sagen, Idiotien, die in diesem undefinierten Problem des sogenannten Kulturschutzgesetzes stecken, immer gesteckt haben und auch weiter stecken werden. Und da kannst du noch so viel novellieren und besser machen. Es wird immer Konfliktfälle geben und die müssen meines Erachtens dann in letzter Instanz gerichtlich geklärt werden.
Was ist mit der Gurlitt-Affäre? Hätte die Sammlung nach Bern gehen dürfen, Ihrer Meinung nach?
Also es ist zweifellos so, rechtlich ist die Antwort ja, es ist möglich. Und dürfen, stellt sich heraus, diese wirklich übertriebene Qualität dieser Bilder ist eben nicht so hoch, wie man immer behauptet hat. Und es ist auch nicht so, dass das meiste aus jüdischem Besitz war, sondern das meiste war nicht aus jüdischem Besitz. Also um es kurz zu machen, das war doch mehr ein Sturm im Wasserglas und ist in Bern gut aufgehoben.
Gut, dann reden wir zum Abschluss noch über ein anderes Thema. Sie sind momentan Gründungsdirektor und Geschäftsführer der Barenboim Said Akademie. Wie kam es dazu?
Es gab bei mir zu Hause ein Abendessen, dem gerade zum Präsidenten ernannten Joachim Gauck, dessen Verleger ich ja mal war, und Daniel Barenboim, dem Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin. Und bei der Gelegenheit fragte er mich, ob ich ihm helfen würde, diese Akademie, die ihm vorschwebte, aufzubauen. Er ist der Gründer zusammen mit dem amerikanisch-palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said gewesen, des West Eastern Divan Orchester. Das hat er 1999 in Weimar gegründet. Das ist ein Orchester mit jungen Leuten aus dem Nahen Osten, Israelis, Palästinenser, Araber, das inzwischen Weltklasse-Format entwickelt hat und eigentlich nichts anderes ist als ein lebendes musikalisches Beispiel, dass Harmonie möglich ist zwischen den verfeindeten Nationen. Und die mindestens die jungen Leute sind die Beispiele dafür. Dieses Orchester trifft sich einmal im Jahr und tourt durch die Welt. Dieses Ganze auf eine neue Ebene zu heben, und zwar aus dieser Region, aus dieser Konfliktregion des Nahen Ostens, junge Musiker nach Berlin zu holen und auszubilden in einer Musikhochschule, das war die Idee. Das leuchtete mir sehr ein. In Israel kannte ich mich einigermaßen aus. Nicht nur hatte ich viele Autoren aus Israel verlegt, sondern war regelmäßig als Verleger da während der Buchmessen und auch sonst. Und dann haben wir in dem ehemaligen leerstehenden Depot der Staatsoper, das wir in einem 99 Jahre währenden Erbbaupachtvertrag von der Stadt Berlin erhalten hatten, hatten wir nun die Möglichkeit, eine Akademie zu gründen, aufzubauen. Mich fragte er dann, ob ich das Ganze mit aufziehen würde. Das habe ich getan. Ich habe dann meine Funktion bei Cicero inzwischen als eine Art publizistischer Herausgeber, also ein Altherrenjob, aufgegeben und habe nochmal was völlig Neues gemacht. Ich habe mit 3 Mitarbeitern geplant, gekämpft, haben gleichzeitig ein Curriculum entwickelt, das Lehrpersonal besorgt, den Wissenschaftsrat überzeugt, die Stadt Berlin überzeugt, dass wir eine wissenschaftliche Akademie sein werden. Wir sind also jetzt staatlich anerkannt, haben Studenten eingeworben und vor allem das Haus gebaut. Und dann hatten wir das Glück auch noch, dass Frank Gehry, ein Freund von Zubin Mehta und Pierre Boulez, der von unserem Projekt und vor allem von Daniel Barenboims Orchester erfahren hatte, sich bereit erklärte, den Konzertsaal kostenlos zu zeichnen. Und so kam's. Und wir sind innerhalb von 4 Jahren fertig geworden, haben den Etat nicht überzogen. Mein Job war es, die Betriebskosten und natürlich auch die Baukosten beim Bund locker zu machen. Das heißt, ich habe ein Jahr lang als Lobbyist, wie ein Zementlobbyist, im Bundestag gewirkt. So in Wirklichkeit sieht Kulturpolitik aus der Nähe aus. Es geht vor allem darum, unsere wunderbaren Opern, Akademien, Hochschulen, wirklich einmalig in aller Welt, fast 120 Opern in Deutschland, Spanien hat 3, zu finanzieren. Das ist Kulturpolitik. Es geht immer auch um einen Kampf um Geld.
Und welche Rolle spielt denn eigentlich die Musik im Leben von Michael Naumann?
Also ich war immer schon ein Liebhaber großer klassischer Musik. Das hatte sehr viel zu tun mit Erziehung durch meine Mutter, die mich als Junge in die Konzerte geführt hat, in Köln, in den Gürzenich. Aber ich war auch aufgrund der Sozialisierung durch meinen Bruder ein Jazzfan und habe große Jazzmusiker noch live erlebt in New York. Aber eben auch schon als junger Reporter Oscar Peterson interviewt, als sie in Köln ein Interview gaben und ich für die Deutsche Welle den Mann interviewen durfte. Ich wusste gar nicht, was für ein Genie er war und habe ihn interviewt. Und zu meiner großen Überraschung ist dieses Konzert vor einem Jahr in Köln vom damaligen NWDR aufgenommen, vom WDR jetzt als Mitschnitt auf den Markt gekommen. Natürlich konnte ich mich an keine einzige Note erinnern, aber es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn Sie ein Konzert plötzlich hören, das Sie als 17-, 18-jähriger junger Reporter gehört haben und plötzlich ist es wieder da.
Aber Sie können auch keine Noten lesen, verraten Sie in Ihrem Buch.
Also nicht wirklich, nicht wirklich. Ich bin einer von diesen Millionen Zuhörern in Deutschland, die polyphone Musik, kontrapunktische Musik lieben, nicht genau wissen, warum das so ist und darüber rätseln, was in unserem Kopf eigentlich vorgeht. Was passiert da eigentlich, dass uns plötzlich die Tränen kommen aufgrund irgendwelcher Harmonien?
Der Blick auf die Uhr zeigt mir, wir nähern uns dem Ende der Sendung, also es ist Zeit für den Epilog sozusagen. Da möchte ich nochmal auf Ihre Autobiografie kommen, da schreiben Sie im Nachwort nämlich, dieses Ich, von dem hier die Rede war, wollte mit mir nicht mehr viel zu tun haben, es kann sich bei genauerem Hinsehen nicht leiden und es ärgert sich, dass es mit ihm eines Tages zu Ende gehen wird. In Wirklichkeit ging es mir wohl darum zu ergründen, wer ich war, wer ich nicht war und wer ich sein wollte. Also, wer waren Sie nicht und was wollten Sie sein?
Ich wollte Journalist werden. Das zumindest habe ich geschafft. Aber wie, das ist schon kurios gewesen. Wer ich nicht war, das kann ich heute mit großer Entschiedenheit sagen. Ich wäre gerne ein Philosoph geworden, ein Akademischer, ein Professor für Philosophie und habe mir große Mühe gegeben und dann noch festgestellt, dazu fehlt mir die Geduld, die Konzentrationsfähigkeit, aber vor allem die Geduld. Demgegenüber stand die Neugier aufs Leben, auf andere Menschen. Ich habe mich immer gefragt, die großen Philosophen, waren die eigentlich jemals richtig verliebt? Wo sind die großen glücklichen Geschichten von Philosophen. Ich wollte was anderes werden, glücklicher. Das wollte ich werden.